Ja, ich darf euch nochmal bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten. Unser Herr, unser Gott, Jesus Christus, vielen Dank, Herr, für die Zeit, die schon hinter uns und noch vor uns liegt. Vielen Dank, Herr, für deine Gnade, Herr, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir auf dein lebendiges Wort hören dürfen, Herr. Und wir sind überzeugt davon, dass aus der Predigt auch der Glaube entsteht und wächst. Und wir bitten dich, Herr, dass es heute Morgen ist, dass du uns hilfst, zu verstehen und uns ja immer mehr in dein Bild zu verändern, Herr, dass du es selbst tust durch dein Wort, durch deinen Geist. Amen. Zorn, Wut, Lieblosigkeit, Streit, Feindschaft sind alles Waffen des Feindes, meine Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. All das ist Sünde und es zerstört die Gemeinschaft zwischen dir und Gott und in unserer Gemeinde. Wenn es Zorn gibt, zerstört es die Gemeinschaft. Wenn es Streit gibt, zerstört es die Gemeinschaft und wenn Feindschaften da sind, zerstört es die Gemeinschaft. Bei alledem steht, wie gesagt, die Gemeinschaft unserer Gemeinde auf dem Spiel. Bei alledem wird die Gemeinschaft unserer Gemeinde bedroht. Die Liebe wird missachtet und Paulus schreibt an die Galater im 5. Kapitel, wenn ihr einander beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. All diese Dinge, die ich genannt habe, sind Sünde. Daran gibt es nichts zu rütteln und jede Sünde vergiftet die Gemeinschaft, sie zerstört Gemeinschaft und vielleicht könnt ihr euch noch an die drei Predigten im Sommer erinnern, die sieben Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde, kann man ansatzweise dort sehen. Wir haben sieben Punkte uns zusammengesucht aus der Schrift her, weil wir einfach überlegen wollten, was ist wichtig in unserer Gemeinde, dass wir in Liebe handeln, dass wir in Demut handeln, dass wir Ärger und Zorn unter Kontrolle halten, dass wir unsere Zunge zügeln, dass wir nach Versöhnung streben, dass wir weise mit Lehrstreitigkeiten umgehen und dass wir darauf bedacht sind, die Einheit unserer Gemeinde zu bewahren. Und wie bei einer Trilogie auch in Hollywood, es waren ja drei Predigten im Sommer, gibt es auch immer wieder eine Nachfolgegeschichte, eine Vorgängergeschichte oder auch ein sogenanntes Spin-off, dann wenn eine Hauptfigur quasi rausgenommen wird und die Geschichte um diese Figur erzählt wird. Und so haben wir heute quasi, wenn wir im ersten Buch Mose ein Stück weit weitermachen, auch ein Spin-off und eine Nachfolgegeschichte zugleich. Wir werden zu diesen Punkten einen achten Punkt finden und das ist heute auch das Predigtthema. Es geht um den Frieden und das Thema habe ich genannt, Streit unter Brüdern, bewahre den Frieden. Das ist quasi so die Geschichte einer neuen Hauptfigur, aber gleichzeitig werden wir auch im ersten Buch Mose ein Stück weitermachen und dort sehen, wie es eben unter Brüdern ausgesehen hat, Jakob und Esau. Und ich habe das bewusst in Anführungsstriche geschrieben, weil wenn wir nachher zur Anwendung des Textes kommen, dann sind wir ja hier nicht fleischliche Brüder, sag ich mal, sondern wir sind geistlich gesehen Brüder. Und ein zweiter Punkt, wir sind eben nicht nur Brüder, sondern eben auch Schwestern und Brüder. Deswegen hatte ich es hier in Anführungsstrichen geschrieben. Aber der erste Text oder der erste Punkt, der wird um 1. Mose 27 gehen, um Jakob und Esau. Gib Zorn und Feindschaft keinen Raum. Gib Zorn und Feindschaft keinen Raum. Dann werden wir uns anschauen einen weiteren Text aus Matthäus 5. Übe Liebe im Unrecht und liebe deine Feinde, was sehr viel damit zu tun hat. Und einen dritten Text aus Römer 12, einige Verse. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das Ziel heute ist, dass du lernst, im alltäglichen Miteinander, hier in der Gemeinde, auch in der Woche, besonders in Konfliktsituationen, vor allem in Konfliktsituationen, biblisch zu handeln. Damit wir als ganze Gemeinde zur Einheit gelangen und zur Reife gelangen. Warum? Paulus sagt es in Philipper 1, damit wir fest Seite an Seite stehen können und für das Evangelium kämpfen können. Das ist das Ziel, Leute, dass wir da ein Stück weit mehr hinkommen. Und in diesem ersten Bibeltext finden wir einiges, was uns eben davor warnt, dass wir in Streit verfallen sollen, dass wir Zorn und Grimm in uns aufsteigen lassen sollen. Und ja, dieser Text, der handelt eben von Jakob und Esau, wie schon gesagt. Und wenn ihr das heute seht, dann wird es mehr eine Themenpredigt sein als die Auslegungspredigt eines einzelnen Textes, wenn wir uns diese drei Texte anschauen. Und der erste Punkt ist, gibt Zorn und Feindschaft keinen Raum. Und wenn wir in 1. Mose 27 sind, dann hat Jörg vor einigen Wochen aufgehört mit Vers 40. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Es wird zu Esau gesagt, doch es wird geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Esau hat nur sehr, ich sag mal, irdischen Segen bekommen von seinem Vater Isaak, weil das Gute, was Isaak seinem Sohn Jakob gewünscht hat, in betrügerischer Art und Weise gewissermaßen sich erschlichen, das hat er nun nicht mehr für Esau übrig. Deinem Bruder wirst du dienen, so wurde es schon vor der Geburt vorausgesagt, und wenn du dich losmachst, wirst du dein Joch von deinem Hals wegreißen, sein Joch. Was bedeutet das? Nun, es ist eben die Möglichkeit, dass man sich von dem Dienst des Bruders befreit. Und wir sehen später in den Büchern Samuel und Chronik, dass die Edomiter, also die Nachfahren Esaus, auch immer wieder Siege gegen Israel, also die Nachfahren Jakobs, erringen. Und so befreien sie sich ein Stück weit von der Knechtschaft, also da ein Stück weit erfüllt. Aber wenn es in Vers 41 in unserem Text heute weitergeht, dann sehen wir dort, was noch eine Möglichkeit ist, um sich von diesem Joch loszureißen. Und das ist eine sehr gravierende Möglichkeit. Wir lesen gemeinsam den Text, und ich habe ihn auch hier vorne. Ich meine, gutes Licht ist heute nicht gut. Ihr habt eure Bibeln dabei. Das ist besser. Lasst uns diesen Text lesen. Fünf Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder erschlagen. Als nun der Rebekka die Worte ihres ältesten Sohnes berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm, siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mache dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Worte unseres lebendigen Gottes, die uns einiges zu sagen haben. Eigentlich geht es in dem Abschnitt darum, um dem Volk Israel auch zu zeigen, wie gefährdet diese Segenslinie, diese Heilslinie ist. Jakob sollte ja der Nachfolger sein, durch den die Linie bis auf Jesus Christus führt, und sie ist gefährdet. Ein Esau wollte sich von seinem Joch losreißen, indem er seinen Bruder schlichtweg umbringt. Aber Gott ist mit seinen Erwählten, und er sorgt dafür, dass das erhalten bleibt, in dem Fall eben durch Rebekka, die ihren jüngeren Sohn Jakob davor warnt und beschützt. Aber heute betrachten wir, wie gesagt, das Randthema in diesem Text, Streit unter Brüdern, bewahre den Frieden. Und dabei, wie gesagt, ist mir durchaus bewusst, hier handelt es sich um Brüder. Der eine ist einer, der mit Gott lebt, der im Glauben lebt, und der andere, so wird er in Hebräer beschrieben, ist gottlos, einer, der keine Buße tut. Und doch sehen wir, was Streit, Feindschaft, Rache, Grimm und Mordlust für gravierende Auswirkungen haben kann, und wir sollen davon lernen. Esau war dem Jakob Feind. So beginnt unser Abschnitt, und da ist diese unüberwindbare Trennung auf einmal zwischen den beiden. Esau sieht in seinem Bruder Jakob einen Feind. Der Segen, den er nicht bekommen hat, lässt ihn zum Satan werden, anfeinden, ähnlich wie Satan Gegner, Widersacher. Feindschaft, diese innere Trennung, die Esau gegenüber Jakob hegt. Feindschaft, die auf den Sündenfall zurückgeht. Dort ist die Feindschaft entstanden. Sie ist ein Werk des Fleisches. wie Paulus in Galater 5 schreibt. Und das ist diese innere Trennung, die wir hier vorfinden. Esau in seinem Herzen voller Groll und voller Feindschaft. Esau will seinen Bruder erschlagen. Geistlich gesehen wandelt er damit an den Spuren von Kain, der auch seinen Bruder Abel erschlagen hat. Aber er macht das nicht so schnell, sondern er überlegt gut, wie er das tun kann. Und sein Herzenswunsch ist, dass er noch so lange wartet, bis sein Vater gestorben ist, Isaak, und dass er dann das in die Tat umsetzt. Und interessant ist, in diesem 27. Kapitel denken viele Leute, dass Isaak sehr bald sterben würde. Er selbst in den ersten beiden Versen zieht seinen Sohn ja heran, dass er ihm Wildbret erlegt, dass er ihn segnen kann. Er ist schon alt, sagt er. Er denkt wahrscheinlich, er wird bald sterben. Esau, sehen wir hier, wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Dann kann ich endlich meine Rache üben an Jakob. Und auch Rebekka in Vers 44 deutet es an, einige Tage soll er nur wegbleiben und dann hole ich dich wieder. Aber er würde noch 43 Jahre zu leben haben. Esau war schon 137 Jahre alt, er würde 180 Jahre werden. Da ist noch einiges an Zeit vor ihnen. Und Rebekka, die hört diese Worte. Die hört diese Worte von Esau, der das plant und sagt, dass Jakob zu ihr kommen soll, und sie sagt ihm zwei Dinge. Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen. Vers 42. Und das ist sehr interessant hier, dass der Herzenswunsch, der da ist, nicht der Herzenswunsch bleibt, sondern ausgesprochen wird. Und Jesus sagt das so schön im Matthäus-Evangelium, Matthäus 12 und in Matthäus 15, aus der Fülle des Herzens redet der Mund, das, wovon unser Herz voll ist. Und wir sehen ja an diesen ganzen Worten, er ist Feind, er will ihn erschlagen, Rache nehmen, Grimm und Zorn. Sein Herz war voll davon. Und das geht irgendwann über in die Worte. Und Jesus sagt, was aus deinem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken und Mord, sagt Jesus in Matthäus 15. Und Rebekka erfährt von diesen Worten, und es ist dumm, dass man die Klappe da nicht halten kann. Und so kann sie ihren Sohn Jakob warnen, was im Anblick der ganzen Geschichte Gottes mit seinem Volk gut ist, sodass Jakob überlebt und 12 Söhne entstehen, die 12 Stämme Israels, die Heilslinie bis auf Jesus Christus weitergeht. Und Esau will an dir Rache nehmen, Esau will dich erschlagen, sie warnt ihn, und eigentlich steht hier für Rache nehmen das Wort trösten oder Mitleid haben oder bereuen. Ja, und was bedeutet es dann, dasselbe Wort zu nutzen, Rache zu nehmen? Nun, wenn man sich selber tröstet durch Genugtuung, sprich Trost durch Genugtuung oder Rache nehmen, durch die man Trost findet. Ja, wir kennen das immer wieder, vielleicht auch von Filmen, wo gesagt wird, ja, ich bringe den um, der hat meinen Bruder ermordet. Ich nehme Rache, damit ich Genugtuung habe, dass ich mich selber trösten kann. Das ist hiermit gemeint, und das ist, finde ich, sehr interessant, wenn das hier mit demselben Wort beschrieben wird. Rache zu nehmen, für sich selber Trost suchen. Wird man dadurch Trost finden? Eher nicht. Und so geht Rebekka weiter darauf ein und hat eine Idee, wie Jakob dem entkommen kann. Sie sagt in den Versen 43 bis 45, höre auf meine Stimme. Also es ist wichtig, was ich dir sagen werde, mache dich auf. Also geh jetzt, zögere nicht, handle, pack deine Sachen, geh. Flieh zu meinem Bruder. Geh nach Norden, in das Haus meines Vaters, nach Haran, und das sind immerhin 725 Kilometer, keine kleine Reise, die er dazu laufen hatte, und bleibe einige Tage bei ihm. Wenige Tage, eine kurze Weile, bis der Grimm Esau sich wendet. Grimm, diese innere Erregung, dieses innere Heißsein, diese zornige Wallung. Ja? Und das drückt sie parallel aus, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet. Vers 45. Zorn bedeutet eigentlich Nase. Aber es wird immer wieder gebraucht, wenn die Nasenflügel zittern, dass ich zornig bin, dass ich schnaube mit der Nase. Zorn, ja, wir kennen das auch. Ein Ausraster, Entbrennen, Feuer, Wut. Und so sieht es aus zwischen den Brüdern. Das ist die Situation, in der wir uns befinden, wie Esau über Jakob denkt. Eine innere Feindschaft mit Planung der Rache und Planung eines Mordes, innerlich voller Grimm und äußerlich voller Zorn. Das ist Esau. Und Rebekka sagt nun, der Rachedurst, der wird irgendwann mit der Zeit wahrscheinlich verschwinden, also geh eine Zeit lang weg, dann wird es gut sein. Die Grimm- und Zorngefühle werden vergessen werden. Der Diebstahl des Segens. Aber dieser Zeitpunkt, bis die beiden Brüder sich wiedersehen, dauert wie lange? 20 Jahre. Er hat 2x7 Jahre für die Frauen gearbeitet, dann nochmal 6 Jahre für Laban gearbeitet. 20 Jahre, bis sie sich wiedersehen. Und von Rebekka lesen wir nichts. Die meisten gehen davon aus, dass sie schon gestorben ist, dass sie ihren Sohn nie wiedergesehen hat. Und so schließt unser Abschnitt in Vers 45 mit der Frage, warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Wenn sie Jakob nicht zur Flucht hilft, dann werden beide Söhne sterben. Warum? Jakob würde wie Abel umgebracht werden und Esau würde wie Kain fliehen müssen, weil seit den Tagen Noahs das Gesetz der Blutrache bestand, dass ein naher Verwandter Blutrache nehmen darf in Gottes Augen. Gott hat zu Noah gesprochen. Und deswegen hätte sie beide an einem Tag verloren. Das wäre ganz gravierend gewesen. Und die Frage ist, was können wir noch aus diesen Versen lernen? Gib Zorn und Feindschaft keinen Raum. Ich frage dich, wie ist dein Wesen? Wie reagierst du auf Dinge, wo dir Unrecht zugefügt worden ist? Was Esau erlebt hat, war Unrecht. Ihm wurde der Segen gestohlen. Ja? Er wurde betrogen, sagt er. Und ich frage dich, reagierst du wie Esau zornig? Feindest du den anderen an? Ein Gläubiger muss lernen, Gefühle des Zorns unter Kontrolle zu behalten. Zorn verzehrt wie ein brennendes, schwelendes Feuer. Es zerstört die Gemeinschaft. Und darum ist es wichtig, dass wir uns ein Stück weit mehr damit beschäftigen, was es bedeutet, den Zorn einzudämmen, ihn nicht herauskommen zu lassen und, wie Paulus im Epheserbrief schreibt, die Sonne nicht über dem Zorn untergehen zu lassen. Beherzigst du das? Du sagst, ja, ich will das noch heute klären, bevor die Sonne untergeht. Im Winter geht das schneller, weil die Sonne auch früher untergeht. Im Sommer hat man mehr Zeit. Nein, es ist wichtig, so schnell es geht, das beizulegen. Die Aussprache zu suchen, um Versöhnung zu bitten, um Vergebung zu bitten. Dein Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde darf niemals dein Feind sein. Das ist Grundlage, es ist wichtig für unser Zusammenleben. Bewahre den Frieden. Und Frieden, Shalom, ich denke Jörg hatte auch vor 2 Wochen drüber gesprochen, ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und von Streit, sondern beinhaltet gleichzeitig auch Zufriedenheit, Wohlstand, Sicherheit, Vollkommenheit, Heil sein. Also nicht nur das Negative, was nicht da ist, sondern auch diesen positiven Aspekt. Gib Zorn und Feindschaft keinen Raum. Schaffe Frieden. Wie tust du das? Indem du selbst friedfertige Worte benutzt. Indem deine Art und Weise sanftmütig ist. Und wenn ein zorniger Mensch dir begegnet, dann sollst du selbst Ruhe bewahren. Sprüche sagt es so schön, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Eine sanfte Zunge. Keine, die anfeindet, die streitsüchtig ist. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Ein kränkendes Wort aber erregt Zorn. Du weißt genau, was du sagen musst, um den anderen zornig zu machen. Du weißt aber auch genau, was du tun kannst, um den anderen liebevoll zu begegnen und ihn, ich sag mal, runterzubringen. Senke deine Stimme, sei freundlich. Das ist weise. Und Sprüche 29 sagt, ein Weiser wendet so Zorn ab. Ein Dummer lässt Unmut freien Lauf. Der geht raus, der brüllt und grölt und das ist dumm, das ist nicht weise. Darum schlage den Weg der Versöhnung ein, wenn es so weit gekommen ist, wenn doch Raum gegeben wurde. Wie gesagt, 20 Jahre nachdem Jakob und Esau sich getrennt haben, geht es für die beiden um Versöhnung. Das zieht sich über 3 Kapitel hin, wir werden das noch studieren und dann findet endlich die Versöhnung statt und sie ist so herzlich. Sie umarmen sich, sie fallen sich um den Hals, sie küssen sich, sie weinen beide. Kein Ausdruck von Feindschaft. Da ist Frieden. Kein Ausdruck von Rache, von Grimm, von Zorn, von Mordeslust. es ist Versöhnung geschehen. Und so soll es auch bei uns sein, wenn es doch so weit gekommen ist, dass der Frieden bewahrt wird, dass Frieden gestiftet wird. Gib Zorn und Feindschaft aber lieber keinen Raum. Das sichert die Gemeinschaft in unserer Gemeinde mit einem weiteren Aspekt ab. Und im folgenden Abschnitt in Matthäus, damit kommen wir zum zweiten Punkt, werden wir über das Thema Liebe uns Gedanken machen, übe Liebe im Unrecht und liebe deine Feinde. Wir lesen den Text aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 45. Streit unter Brüdern, bewahre den Frieden. Matthäus 5, ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere da. Dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet. Weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und selbstverständlich können wir nicht auf alle detaillierten Aspekte hier eingehen. Da fehlt uns heute die Zeit für, aber wir stehen unter dem Thema Streit unter Brüdern, Fragezeichen, bewahre den Frieden. Auch wenn es hier nicht in erster Linie um Brüder geht, denke ich, sondern generell um das Verhalten gegenüber Mitmenschen. Und dennoch können wir dieses Prinzip davon nehmen, Liebe in Unrecht zu üben und den Feind zu lieben. Und wenn wir den Feind lieben, dann sollte das auch bei den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde funktionieren. Das würde dann in den nächsten Versen zumindest angedeutet stehen. Lasst uns statt auf Rache zu sinnen und Vergeltung zu üben, das Unrecht nicht nur ertragen, sondern sogar darin noch Liebe üben. Damit beginnt Jesus. Ja? Er sagt dieses alttestamentliche Prinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So habt ihr gehört, so kennt ihr es. Gleiches mit Gleichem vergelten, aber nicht mehr. Ja, die Strafe darf nicht härter sein als das Verbrechen, die Vergeltung nicht härter als das Vergehen. Es muss im Gleichgewicht sein. Aber Jesus spitzt das Ganze zu, er erklärt das ein Stück weit mehr und er sagt, widersteht nicht dem Bösen. Wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen will, halt ihm auch die linke hin. Ja, leiste dem Bösen nicht Widerstand. Widersetze dich ihm nicht, also dass du stehen bleibst und sagst, jetzt stehe ich aber hier und ich hau dir jetzt eine zurück. Menschlich gesehen, vielleicht verständlich, das ist Rache, das ist Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja. Aber Jesus sagt nein. Und du sollst es auch nicht einfach nur ertragen und hinnehmen. Er sagt sogar, geh auf den anderen zu und liebe ihn. Größte Herausforderung für uns. Und das ist so interessant. Jesus spricht hier bewusst von der rechten Backe. Ja, wenn wir jemand als Rechtshänder, ich denke, die meisten von uns sind es, eine scheuern, dann geht es eigentlich auf die linke Backe, nicht wahr? Ja, wenn man gegenübersteht, dann ist das so. Aber wenn es die rechte Seite ist, dann würden wir das mit der Rückhand tun. Und das war in der damaligen Kultur, und ich denke, auch heute ist es noch so in der Kultur, größtmögliche Entehrung. Ich selbst werde größtmöglich entehrt, wenn mich jemand auf die rechte Backe mit der flachen Hand von außen schlägt. Und Jesus sagt, ja, es ist Unrecht, ertrage es. Aber noch mehr, übe Liebe in diesem dir widerfahrenen Unrecht. Halte auch die andere Backe hin. Bewahre du den Frieden. Und das hat Bodelschwing auch getan, ich denke. Er kennt die Geschichte, ich glaube, ich hatte sie sogar im Sommer vorgelesen, aber ich finde sie so überwältigend. Eine ganz kurze Begebenheit, die Bodelschwing einmal erlebt hat. Er hat ja viele Häuser gebaut für Arme, für Kranke, für Alte und sie dort versorgt. Und er ging in seiner Gewohnheit durch die Häuser und er gelangte in einen Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. Und in dem Augenblick, als er eintrat, kam ein Mann auf ihn zu und schlug ihn hart ins Gesicht. Bodelschwing, ein durchaus männlicher Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen einer natürlichen Gegenwirkung. Er hat nicht mal gezuckt, um etwas zu tun. Er besaß vollkommene Gewalt über sich und mit einem Blick des Erbarmens sah er einen Moment auf den grollenden Mann, dann sagte er, nachdem er sich zu den Pflegern gewandt hatte, wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Das war seine Reaktion, als er eine gepfeffert bekommen hat. Wir haben noch nicht genug geliebt. Und das ist etwas, was er selber dann tun wollte und was er den Pflegern noch aufgetragen hat. Wir müssen lieben. Nicht zurückschlagen, nicht einfach nur ertragen. Lieben. Eine große Herausforderung für uns. Bodelschwing hat Unrecht erlebt. Ja, wie Esau, ja. Er hat aber auch nicht einfach nur ertragen. Er hat einfach nichts sagen können, aber er hat was gesagt. Er hat auf sein Recht verzichtet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er hat gesagt, wir müssen leben. Und so hat er darüber hinaus getan, genau das, was Jesus sagt. Und Jesus bringt noch mehr Beispiele. Vers 40, vor Gericht, wenn dir jemand verbotenerweise das Untergewand nehmen will, dann gib ihm auch deinen Mantel. Vor Gericht, Gläubige vor Gericht ist auch so eine Sache, die ist definitiv von der Schrift her, das finden wir im 1. Korinther 6, nicht gegeben. Zwei gläubige Menschen dürfen sich nicht vor einem weltlichen Gericht einigen. Die weltlichen Richter haben kein Verständnis für geistliche Themen, aber vor allem wird das Zeugnis der Gemeinde zerstört. Warum lasst ihr euch nicht Unrecht tun, fragt Paulus. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist die Frage, die Paulus stellt, die quasi schon eine Antwort mitgibt. Das zweite Beispiel in Vers 41 in Matthäus 5 ist eben dieses eine Meile gehen, zwei Meilen gehen. Was bedeutet das? Nun, damals war es der römischen Besatzungsmacht gestattet, einen Juden herauszunehmen, wenn Gepäck getragen werden musste. Nun durften die eine Meile den quasi für sich beanspruchen, dass er Gepäck trägt. Wir haben da auch ein Beispiel für Simon von Kyrene. Der wurde herausgerissen, dass er für Jesus das Kreuz trägt, ein Stück weit. Und sie mussten es tun. Das ist eigentlich Unrecht, weil ich konnte ja nichts dafür. Ja, aber sie mussten es tun. Und Jesus sagt, ja, dann geh nicht nur die eine Meile, komm, geh zwei mit. Tue ihm etwas Gutes, der dir Unrecht in gewissem Maße tut. Und die Frage ist, wie reagierst du, wenn dir Dinge angetan werden? Wenn du Dinge erlebst, die unrecht sind, die nicht korrekt sind? Führt es zu Streit? Bist du zornig? Sinnst du auf Rache? Ja, ich habe einfach zwei Beispiele. Ein sehr einfaches Beispiel, mal gestrickt, sonntags morgens, am ersten Monat, wenn wir hier zusammen essen. Die Schlange ist lang und jemand drängelt sich vor. Ist es rechtens? Nein, es ist eigentlich Unrecht. Man stellt sich hinten an. Ist ein ganz dummes Beispiel, aber die Frage ist, wie reagierst du? Erzählst du ihm das, pöbelst du ihn an, sagst, ey, stell dich mal hinten an, ey, das geht so nicht. Ja, das kann man auch tun, kann man freundlich tun. Oder bist du nicht nur bereit, den anderen vorzulassen, sondern ihm auch noch den Nachtisch zu bringen? Das wäre das Prinzip, was Jesus hier deutlich macht. Unrecht nicht nur zu ertragen, sondern auch noch den Nachtisch zu bringen. Oder dir gegenüber wird aus der Gemeinde jemand verbal ausfallend. Ja, er wird laut, er beschimpft dich, böse Worte fallen über Dinge, die du nicht mal getan oder gesagt hast. Also er ist im Unrecht. Die Anschuldigungen sind Unrecht. Wie reagierst du? Auch zornig und sagst, ey, das geht so nicht und du spinnst ja wohl und du hast ja nicht mehr alle. Ich will dem Jüngling am liebsten nur eins auswischen für sowas Blödes, was er einfach weiter sagt. Herzlich willkommen auf dem Weg Esaus. Genau das ist es, was Esau tut. Rache nehmen, Zorn, Grimm. Genau das ist es. Vielleicht in einem kleineren Rahmen. Aber andersherum wäre es besser, wenn du sagst, ja, ich höre dir zu und ich möchte das gerne liebevoll richtig stellen. Und dann bist du darüber noch bereit, Zeit und Kraft zu opfern, um vielleicht klärende Gespräche zu führen, um das aufzudecken, um zu verstehen, wo das herkommt, um den Frieden zu wahren. Den Frieden in der Gemeinde. Jage dem Frieden nach. Jahreslosung. Das heißt nicht einfach nur hinterher gucken, wie das Wild abhaut, sondern wenn ich jage, dann gehe ich hinterher, dann will ich dieses Wildbret erlegen, was Esau auch getan hat. Sorge für Frieden und Einheit in der Gemeinde. Und das ist so schön, was Jörg sagte, jeder fängt bei sich selber an. Ich fange bei mir an, du fängst bei dir an, dass du für Frieden sorgst. Und der zweite Teil zu diesem zweiten Punkt, liebe deine Feinde, da geht es ab Vers 43 weiter. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist alttestamentlich, das kennen die Juden, dass sie den Nächsten lieben sollen. Das steht bereits in den 5 Büchern Mose. Aber den Feind hassen, das finden wir so nicht explizit befohlen. Ja, natürlich hatte Israel Feinde und das ist dann die Auslegung der Schriftgelehrten gewesen, den Feind eben zu hassen. Aber Jesus spitzt es zu und sagt, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, Vers 44. Die lieben, die einem selbst Böses tun. Die lieben, die einen an das Ego kratzen. In manchen Handschriften, das heißt, wer die Schlachter liest, der ist vielleicht ein bisschen verwirrt, steht noch ein bisschen mehr. Da steht noch, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, Jesus erklärt es noch ein bisschen weiter. Tue denen Gutes, die dir Böses wünschen. Absolut herausfordernd. Ja, wir kennen das vielleicht. Ich wünsche dir, dass dir das auch mal passiert. Was tust du damit? Du wünschst dem anderen etwas Böses. Ja, sagen wir, ich weiß nicht. Es geht einem nicht so gut, Krankheit. Ich wünsche dir, dass dir das auch mal passiert. Du verstehst mich einfach nicht. Du wünschst dem anderen etwas Böses. Stattdessen können wir doch sagen, ey, ich wünsche, dass dir das nie passiert. Du kannst mich vielleicht nicht verstehen, mir geht es so dreckig. Ich wünsche aber, dass dir das nicht passiert. Das ist etwas Gutes wünschen. Tue denen Gutes, die dir Böses wünschen. Tut wohl denen, die euch hassen. Wo kommt dir Hass entgegen? Auf der Arbeit? In der Schule? In der Gemeinde sogar? In der Ehe? Dann tue Gutes. Tue deinem Partner etwas Gutes, wenn du gehasst wirst. Tue in der Gemeinde Gutes, wenn du gehasst wirst. Das Erste ist nicht richtig. Hass ist nicht richtig, keine Frage. Aber wie reagierst du darauf? Das ist die Frage für dich. Zeigen die lieblosen und verachtenden Worte zum Beispiel eines Bruders oder einer Schwester in der Gemeinde, dass er oder sie etwas gegen dich hat? Wie reagierst du? Tust du Gutes? Wenn du weißt, dass der andere etwas gegen dich hat, dann kannst du etwas Gutes tun, und zwar die Versöhnung erstreben. Ja, wir haben dieses Prinzip auch kennengelernt im Sommer, nach Versöhnung zu streben, und zwar dann, wenn dir einfällt, dass der andere etwas gegen dich hat. Matthäus 5 auch, Verse 23 und 24. Wir haben gesagt, Versöhnung vor Anbetung. Versöhne dich zuerst. Es ist so wichtig, dass du hingehst und Versöhnung erstrebst. Das ist etwas Gutes tun. Betest du für die, die dich beleidigen, die dich verfolgen, die dir Böses tun? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie haben Jesus Böses angetan und Jesus tut ihnen Gutes. Er betet für sie. Er betet für sie um Vergebung. Paulus, er sagt, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. Oh Mann, der Kerl hat so viel erlebt von seinem eigenen Volk, von Volk Israel, wurde er gesteinigt, geschlagen, misshandelt und so weiter und so weiter. Und was tut er im Römerbrief? Finden wir das so schön. Er möchte lieber an ihrer Stelle sterben. Er fleht zu Gott, dem Vater, dass sie gerettet werden. Er tut ihnen Gutes. Sie segnen, sagt er, sie dulden. Hast du dich gefragt, wenn du für deine Feinde beten sollst, wofür du beten sollst? Wofür betest du? Betest du dafür, dass es aufhört? Betest du dafür, dass du es ertragen kannst? Wenn es deine Feinde sind und sie sind nicht gläubig, dann ist das wichtigste und einzige Gebet eigentlich in dem Moment, dass sie gläubig werden. Dass die Menschen, die dir vielleicht auf der Arbeit begegnen und dir Böses tun, dass sie gerettet werden. Dass sie Jesus kennenlernen. Und dann kann man sagen, alles Weitere ergibt sich. Ich sag's einfach mal so platt. Bete dafür, dass diese Menschen gerettet werden. Und wenn es vielleicht ein Bruder, eine Schwester betrifft, die dir lieblos begegnet, die dir Feind wird, dann bete dafür, dass der Herr Herzen verändert. Dein eigenes, dass du es ertragen kannst, dass du geduldig wirst, dass du ausharren lernst, dass dein Charakter voller Sanftmut wird und du richtig reagieren kannst. Aber bete auch darum, dass der Herr hilft zu verstehen, was Friede in der Gemeinde bedeutet. Betest du für die, die du nicht magst? Ja, ich höre von Leuten, die der Gemeinschaft fernbleiben, weil sie gewisse Leute nicht mögen. Im Thema Liebe, im Thema Frieden geht es nicht um Sympathie. Es geht um die Entscheidung, dem anderen Gutes zu tun. Es geht um die Entscheidung, wider aller Gefühle eigentlich. Ja? Das heißt nicht, dass derjenige, mit dem du vielleicht nicht so ganz übereinstimmst, nicht so ganz Freund bist, dass er dein bester Freund, deine beste Freundin werden muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dem anderen Gutes tust, dass du ihn liebst und dass du dennoch, obwohl vielleicht alle Gefühle dagegen sprechen, für ihn betest und ihm Gutes tust. Bete für die, die dich nicht mögen. Bete für sie. Und du hast die Aufgabe zu lieben und das in die praktische Tat umzusetzen und damit stimme überein mit dem, was Gott der Vater tut. Und das ist Vers 45, der letzte Vers aus dem Abschnitt. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Und dann wird begründet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist gut zu allen Menschen. Seine Gnade gilt allen Menschen. Böse und Gute, Gerechte und Ungerechte. Diese allgemeine Gnade, dass die Sonne für alle scheint. Dass der Regen für alle kommt. Und so sollen wir sein, weil unser Vater im Himmel genauso ist. Er gewährt diese Gnade. Er hat uns zu Freunden und zu Kindern gemacht, als wir noch gar nicht daran dachten, dass wir einmal, oder die Möglichkeit geschaffen, es zu werden, als wir noch gar nicht daran dachten, einmal zu ihm zu gehören. Als wir noch Feinde waren, sagt Paulus im Römerbrief. Und so fordert Jesus dich heraus, und das ist eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Liebe deinen Feind, werde ein Friedensstifter. Liebe deinen Feind, werde ein Friedensstifter. Frieden, darum geht es. Wie viel mehr können wir unsere Geschwister in der Gemeinde lieben, wenn wir sogar bereit sind und es tun, unsere Feinde zu lieben. Und Jesus, und das auch Matthäus 5, wir finden sehr viel darüber, segnet die Friedensstifter. Er sagt, glückselig sind die, die Frieden stiften. Friedensstifter schaffen mal ein gutes und gesundes Gemeindeleben. Der Same des Friedens wird gewährt, man kann in Frieden zusammenleben und weiterkommen. Ja, ich habe es oft erlebt in der Vergangenheit, in der Firma, je mehr man, ich sag mal, mit sich selbst beschäftigt ist, Umstrukturierung machen, also es ist jetzt nicht Feindschaft oder Krieg, sondern man ist mit sich selbst beschäftigt, desto weniger oder desto lähmender kommt man weiter. Aber wenn da Sicherheit ist, wenn klar ist, jeder hat seine Aufgabe und man ist zusammen für die eine Sache am Arbeiten, man dient dem einen Herrn, Christus, dann geht es viel besser weiter. Dann beschäftigt man sich nicht mit Streitereien und anderen Dingen, sondern man kämpft für Christus. Man steht Seite an Seite und kämpft für das Evangelium, wie ich am Anfang sagte. Frieden zu stiften ist vor Gott wohlgefällige Arbeit, die er segnen wird. Und das tust du, indem du unter anderem Liebe in Unrecht übst und deine Feinde liebst. Und das ist grundlegend wichtig für das Zusammenleben hier in unserer Gemeinde. Jeder Gläubige, nicht nur die Leitung, hat die Pflicht, Frieden zu stiften. Mit allen Menschen, mit den Gläubigen, mit den Ungläubigen. Und Frieden zu stiften ist nicht, wo du sagen kannst, es ist optional. Das kann man mal machen. Frieden zu stiften ist ein Befehl, ein Gebot Gottes. Und manchmal ist dabei Hilfe nötig. Ja? Wenn wir zum Beispiel an Paulus denken, der im Philipperbrief Evodia und Syntyche erwähnt. Und er sagt dann, mein treuer Gefährte, stehe du ihnen bei, hilf ihnen, das beizulegen. Es ist gut, sich jemand Geistlichen zu suchen, der einen Durchblick hat, der Rat geben kann, der das biblisch betrachtet, vielleicht auch ausmoderieren kann, wenn da Feindschaft, wenn da Streit ist und man kommt nicht weiter. Es ist gut. Frieden zu stiften ist harte Arbeit. Frieden zu stiften ist mutige Arbeit, ja, weil man in Kriegsgebiet geht. Aber es geht um die Einheit des Leibes, es geht um die Einheit der Gemeinde, die geschaffen ist und die bestehen bleiben soll. Bewahre den Frieden. Ja, und so hätte Esau auch reagieren können. Ihm wurde Unrecht getan und in diesem Unrecht hätte er mit Liebe agieren können. Ja, bei ihm ist es natürlich eine Riesensache. Es geht um den ganzen Lebenssegen. Es geht um so viel, was da dran hängt, was ihm gestohlen wurde. Aber er hätte seinen Bruder Jakob auch dann lieben können, wenn schon diese ganzen Rache, Grimm und Feindsgefühle aufgekommen sind. Aber wir können an seinem Charakter sehen, letzten Endes geht er einen falschen Weg. Er hält daran fest, er sieht nicht auf Gott, er sieht nicht aufs Geistliche, nicht aufs Ewige, sondern aufs Irdische und Menschliche. Das haben wir schon einige Male gesehen. Und er geht einen anderen Weg. Geh du ihn nicht. Übe Liebe im Unrecht und liebe deine Feinde. Das sichert die Gemeinschaft in der Gemeinde ab. Und den letzten Text, den wir uns jetzt noch anschauen wollen, und damit kommen wir zum dritten Punkt: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Sehr langer Punkt, aber kann man sich, glaube ich, gut merken. Viele kennen diesen Vers. Römer 12. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Auch hier können wir nicht alle Aspekte betrachten, das ist klar. Aber wir wollen einiges zu unserem Thema heute, Streit unter Brüdern, bewahre den Frieden, lernen. Und da sind so viele praktische Hinweise, die wir bekommen. Ja klar, Paulus ist im zweiten Teil seines Briefes angelangt, in dem praktischen Teil vorher hat er viel gelehrt, jetzt nur Praxis, 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 und achtet mal auf die Ausrufezeichen. Also bei mir in der Elberfelder sind sehr viele Ausrufezeichen, es sind Befehle. Imperativ nennt man das, im Deutschen habe ich gelernt, Befehlsform. Ja, sehr viele Ausrufezeichen. Wir lesen die Verse 9 und 10a bis und 17 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Liebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Springen zu Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn du dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn wir die Verse dazwischen noch gelesen hätten, ich glaube, das sind nur Ausrufezeichen. Und da finden wir genau das, dass wir eben in dieser Liebe leben sollen, die ungeheuchelt ist. Zunächst und dann auch diese Themen Rache, Böses mit Bösem vergelten, all das kennen wir von Esau und Jakob. Schauen wir uns jetzt an. Liebe unter Geschwistern. Es geht um eine echte Liebe. Es geht nicht um Schauspielerei. Ja, wir kennen das alle gut. Vorne so, hinten so. Vorne, ja, toller Bruder, tolle Schwester, so ein Vorbild für mich. Und hintenrum, da wird manchmal gelästert. Da wird doch mal ein böses Wort verloren gegenüber jemand anderem. Wenn du selber denkst, schon schlimm genug, aber über jemand anders noch drüber reden, das ist keine Liebe, das ist keine echte Liebe. Das wäre vorneweg geheuchelt. Paulus sagt, ungeheuchelt. Die Liebe sei ungeheuchelt und echte Liebe. Und das ist auch nicht Borussia Dortmund, glaube ich. Ne? Echte Liebe wird, glaube ich, bei denen als Slogan verwendet. Nein, sondern Freiwilliges, Bereitwilliges. Ich entscheide mich dazu, zu lieben. Zu lieben beinhaltet eben diese Entscheidung, dem anderen wohlwollend gegenüberzutreten und, der erste Johannesbrief sagt, in Tat und Wahrheit zu lieben. Ja? Theoretisch zu lieben, keine Ahnung. Aber in Tat zu lieben, es zu tun, es zu zeigen, dass ich ihn liebe, in der Tat. Und darum ist es wichtig, dass du und dass ich auch das Böse verabscheuen. Ja, Böses muss manchmal beim Namen genannt werden. Sünde muss beim Namen genannt werden, wie es hier im zweiten Teil steht, dass wir davon Abstand halten, dass wir das verabscheuen, dass wir es fern von uns stoßen, dass kein Streit, kein Neid, kein Zorn, kein Zank, kein Grimm, keine Feindschaft unter uns ist. Das sollen wir verabscheuen. Und stattdessen am Guten festhalten. Ja, nicht, dass ein Vakuum entsteht, dass wir alles entfernen und dann gar nicht wissen, was wir tun sollen. Deswegen sagt Paulus, hey, haltet am Guten fest. Haltet es fest. Fest in der Hand halten. Nicht loslassen. Das heißt, Frieden mit Gutem vergelten. Freude, Freundlichkeit, Ermunterung, all das ist gut. Daran festhalten, es nicht loslassen. Das zu tun, darum geht es hier. Gott ist gut. Alles, was von ihm kommt, ist gut. Von ihm können wir lernen, was gut ist. Lasst das Gute nicht los und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und auch unser Vers der Jahreslosung spricht genau davon. Ja, ist ja nur ein Teil Vers, den wir als Jahreslosung haben, aber vorneweg steht, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Genau da steht es. Und dann suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Ja, damit sind die Schwestern jetzt hier nicht außen vor. Das gilt für Geschwister in der Gemeinde. Die Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe untereinander. Das muss das Kennzeichen sein. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. Indem ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Und was bedeutet es, einträchtig zusammen zu sein? Dem anderen Gutes zu tun. Auch zu ertragen. Ertragt einander durch die Liebe. Es bedeckt eine Menge von Sünden, hatten wir im Sommer uns angeschaut. 1. Petrus 4. Gemeinsam zu dienen fördert den Frieden. Fördert den Frieden in der Gemeinde. Wir kämpfen für die gleiche Sache. Ja. Ihr habt vielleicht schon mal den Spruch gehört, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das heißt, wenn da jemand ist, der gegen meinen Feind ist, dann ist er mein Freund. Warum? Weil wir für dieselbe Sache kämpfen, und zwar gegen den Feind. Also ist der Feind meines Feindes mein Freund. Bei uns ist es anders. Der Verbündete in Christus. Das andere Kind Gottes. Mein Bruder, meine Schwester ist mein Freund. Und wir kämpfen gemeinsam gegen den Feind. Nicht der Feind in unseren Reihen, den gibt es hier nicht. Den darf es nicht geben. Liebe soll vorherrschen. Daran sollen alle erkennen, dass wir zu Christus gehören. Und dann kämpfen wir gemeinsam gegen den Feind. Wir dienen für unseren Herrn. Gemeinsam. Wir gehen raus in die Welt in dem Sinne, dass wir an unserem Platz, wo wir sind, gestärkt hoffentlich auch sonntags aus den Gesprächen in der Woche, dass wir dort Zeuge sein können. Wir sorgen hier dafür, dass das Evangelium verkündet wird. Wir machen den Gig, dass die Menschen das Evangelium hören. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Seite an Seite feststehen, um das tun zu können. Dass wir rausgehen können, dass wir für Christus kämpfen können, als Freunde, als Geschwister, als Geliebte. Und dann springen wir zu Vers 17 in Römer 12. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Ein so einfaches Prinzip, wie es hier steht, aber auch so schwierig umzusetzen. So schnell kommt es in uns auf. Böses wird einem angetan und dann tun wir Gleiches. Es ist so schlecht. Nicht mal Auge im Auge, Zahn um Zahn, nein, gar nicht, gar nichts. Jakob hat dem Esau Böses getan, das ist doch keine Frage. Er hat den Segen gestohlen, er hat ihn beraubt. Aber die Frage ist, wie reagiert er darauf? Das erste Böse ist nicht richtig, aber das zweite, wenn es böse ist, ist ebenso verkehrt. Deine Reaktion. Was also sollen wir tun? Wir sollen nicht mit derselben Münze heimzahlen, sondern die dicke Goldmünze entgegenhalten, die Goldmünze der Liebe und sagen, ja, ich vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern ich tue dir Gutes. Ich bewahre den Frieden unter uns. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So hat Jörg es auch vor 2 Wochen gesagt, dass wir den Frieden nachjagen. Und wenn es uns möglich ist, dass wir Friedensstifter sind, wir sollen alles Mögliche dran geben, um mit den Menschen in Frieden zu leben. Dass wir all diese Prinzipien, die wir heute Morgen gehört haben, beherzigen. Dass wir keinen Zorn aufkommen lassen, der unkontrolliert ist. Dass wir keine Feindschaft unter uns haben. Dass wir dem keinen Raum geben. Dass wir Liebe üben, auch wenn uns Unrecht widerfahren wird. Dass wir sogar Feinde bereit sind zu lieben. Und natürlich dann auch unsere Geschwister. Und dann kommt es auf den anderen an. So viel an euch ist, haben wir dann gewissermaßen erledigt. Aber es kommt auf den anderen dann an. Wie reagiert er, um den Frieden in der Gemeinde zu erhalten? Und so sagt Paulus dann später im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19, lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Strebst du danach? Strebst du nach Frieden und Erbauung? Tust du das, was du tust, damit es der Erbauung dient? Setzt du deine Gabe ein, damit sie der Erbauung dient? Und eigentlich, wenn wir unsere Gaben einsetzen, dient es immer der Erbauung, weil Gott diese Gaben gegeben hat. Zur Erbauung der Gemeinde. Römer 12, Vers 19. Paulus ruft im Vers 19 auf, eben nicht das zu tun, was Esau wollte. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und der berühmte König David ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er hatte auch einen Feind, er hatte mehrere Feinde, aber er hatte einen Feind früher, in seinem früheren Leben, das war der König Saul. Und König Saul trachtete nach seinem Leben. Was hätte David tun können, als er die Möglichkeit hatte, ich glaube, er hatte sie sogar mehrmals, das Leben des Sauls zu nehmen, Rache zu üben, Böses mit Bösem zu vergelten. David wollte das nicht. Er wollte nicht Böses mit Bösem vergelten. Er wollte lieber Gott Raum geben. Und so drückt er es im Psalm 37 aus: Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und dem Grimm, entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. David lässt sich nicht vom Bösen überwinden und sagt, ja, jetzt übe ich auch mal Rache, jetzt habe ich die Möglichkeit und kann ihn erstechen im Schlaf. Nein, er hat seine Zuversicht, seine Kraft im Herrn. Er weiß, dass alle anderen Wege zum Bösen führen. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Lass auch dich in der Gemeinde nicht vom Bösen überführen. Und wenn du angegriffen wirst, harre auf den Herrn. Er ist es, der dir seinen Frieden schenken kann. Sei still in ihm. Es bringt nichts, zurückzuschlagen und dem Weg des Bösen zu gehen. Und darum gibt Paulus noch letzte Ratschläge mit in Vers 20 und dann in Vers 21. Wenn du deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn er dürstet, gebe ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Ja, wie Matthäus 5 legt, sagt Paulus hier, nein, hungern, lass ihn nicht verhungern. Tu ihm etwas Gutes. Wenn er Durst hat, ja, dann tu ihm doch was Gutes, auch wenn er dein Feind ist. Warum? Du wirst feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Habt ihr euch gefragt, was das zu bedeuten hat? Es geht auf eine ägyptische Sitte zurück, dass wenn jemand, der öffentlich Reue zeigen wollte, eine Pfanne mit glühenden Kohlen auf seinem Haupt trägt, und das repräsentiert seine Schande, es repräsentiert seinen Schmerz, seine Schuld. Und wir sammeln feurige Kohlen auf dem Haupt des anderen, wenn er Hass sät, wenn er Feindschaft sät, wenn er Zorn sät, wenn er Lieblosigkeit sät, und du durch freundliche, sanftmütige, friedenstiftende Worte und eine friedenbringende Art reagierst, dann wird es für den anderen zur Beschämung. Weil du nicht so reagierst, wie er es wahrscheinlich erwartet hätte, dann wird es für ihn zu Schande, Schmerz und ein Zeichen seiner Schuld. Weil er eigentlich weiß, unter Geschwistern ist das ein falsches Verhalten. Und du reagierst, so wie Gott es fordert. Setz alles dran, dem Frieden nachzujagen, mit allen Menschen. Du lässt Liebe praktisch werden, du verabscheust das Böse, tust das Gute. Du wünschst dem Angreifenden Gutes. Du vergeltest nicht Böses mit Bösem. Und darum lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Du wirst vom Bösen überwunden, das heißt besiegt, wenn du zulässt, dass Bitterkeit und Zorn in dir aufsteigen, Rachegedanken, sogar Gedanken des Mordes, die wir in unserem Herzen mittragen. Das Böse hat dich dann überwunden. Geh anders vor. Besiege, überwinde das Böse. Reagiere auf Angriffe auf deine Person mit Freundlichkeit. Und es ist so schwer, ich weiß das. Es ist so schwer, dann freundlich zu bleiben. Nicht mit verletzenden und verbitterten Worten zu reagieren. Geh auf den anderen zu, obwohl er auf dich zukommen müsste, um Vergebung bitten müsste. Sag, ey, lass uns das klären. Wir haben den Frieden für die Gemeinde, den müssen wir im Blick haben, das ist wichtig. Tue dem anderen Gutes, wo du helfen kannst. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das sichert die Gemeinschaft in unserer Gemeinde ab. Das verhindert Streit und Zank unter Geschwistern. Das hilft dabei, den Frieden in der Gemeinde zu bewahren. Und so hat uns Gott heute durch diese drei Bibeltexte geführt. Streit unter Brüdern, bewahre den Frieden. Gib Zorn und Feindschaft keinen Raum. Ja, wir haben zunächst uns Esau angeschaut als Negativbeispiel. Er war innerlich voller Feindschaft, er war innerlich voller Grimm, nach außen zornig und er hatte Mord- und Rachegedanken. So darf es bei uns nicht sein. Übe Liebe im Unrecht und liebe deine Feinde. Das ist die richtige Reaktion, so schwer sie auch ist. Möge der Herr dir und mir dabei helfen, es zu tun. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das zu beherzigen, das bringt uns weiter. Das bringt uns wirklich weiter, weil wir dann eine Einheit bilden. Und diese Einheit, und damit sind wir beim Ziel der Predigt hoffentlich ein Stück weit näher hingekommen, dass wir im alltäglichen Miteinander verstehen, wie es nicht zu Konflikten kommt und wenn es zu Konflikten gekommen ist, wie wir sie lösen können. Warum? Damit wir als eine Einheit im Glauben und als eine Einheit in Reife zusammenstehen, um für das Evangelium zu kämpfen. Siehe, wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammenstehen. Das ist neutestamentlich, aber es stammt aus Psalm 133, Vers 1. Siehe, wie lieblich es ist, wenn Brüder und auch Schwestern in Einheit zusammenstehen. Amen.